Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diesen Freitag haben wir wieder einen sympathischen Gast, eine Gästin. Bevor wir unsere Gästin allerdings hier vorstellen, so wie ich das immer mache, begrüße ich erstmal meinen lieben Mitstreiter mit den Worten: Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, und der liebe Mitstreiter antwortet wie immer mit den Worten: Gut, danke der Nachfrage. Hallo Marc, hallo Carola. Unser heutiger Gast beschäftigt sich beruflich, vielleicht auch privat, mit den sogenannten neuen Medien, wie man das so in den frühen 2000ern mal so schön formuliert hat. Denn ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit, aber auch in anderen Teilgebieten des weiten Feldes des Online-Rechts. Sie hat Jura studiert sowie Zusatzstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Informatik absolviert und damit auch so ein gewisses Nerd-Gain bewiesen. Wie ein typischer Tag als Anwältin, Speakerin und Autorin bei ihr so aussieht, warum sie sich als Anwältin mit eigener Kanzlei selbstständig gemacht hat und warum sie, genau wie ich übrigens, nach wie vor Faxnummern auf ihrer Webseite angegeben hat, das und sicherlich noch einiges mehr wird sie uns jetzt verraten. Wir dürfen sehr gespannt sein. Herzlich willkommen, Carola Sieling.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank auch für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns so ein bisschen über dich und deinen Werdegang zu reden. Ich bin ja heute mal wieder in der Minderheit. Ich bin der einzige Nicht-Jurist hier in der Runde. Ich sehe schon, ihr beide verdrückt ein kleines Tränchen deswegen.
Ja, so ein bisschen.
Beiseite. Aber fangen wir mal bei der Carola an. Wie bist du irgendwann nach deinem Abitur auf die Idee gekommen, ich würde schon fast sagen auf die Schnapsidee gekommen, Jura zu studieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin einfach zu so Informationsabenden gegangen und habe gedacht, was kann mich eigentlich interessieren? Und Architektur war auch ganz groß. Hm. Aber ehrlich gesagt fehlte mir da so ein bisschen die kreative Ader. Also das Malen und Zeichnen und so. Das ist, glaube ich, nicht so mein Schwerpunkt. Und und dann habe ich mich halt über diesen juristischen Beruf informiert und das fand ich sehr attraktiv. Also Informatik war auch noch in der Auswahl mit dabei. Und da habe ich gedacht, da habe ich ja ein bisschen großen Respekt vor Mathematik. Da weiß ich noch nicht genau, obwohl ich auch Mathe und Informatik im Abi hatte, wusste ich, dass das nicht ganz ohne ist. Und habe gesagt, ich spreche auch gerne und lese auch gerne Texte und arbeite gerne mit Sprache und habe mich dann in diese Richtung entwickelt.
Wo hast du Jura studiert?
In Bielefeld.
In Bielefeld.
Genau. Du kommst nah bei der Heimat.
Nah bei der Heimat. Du kommst aus Westfalen. Ja. Hast heute deine Kanzlei unter anderem in Paderborn. Ist das auch in der Tat da, wo du quasi groß geworden bist, Paderborn?
Oder? Genau. Ich bin im Großbereich Paderborn groß geworden.
Im
genau.
Großraum Paderborn.
Genau, und, also noch viel ländlicher. Genau.
Und hast dann in Bielefeld studiert. Das ist ja gar nicht so weit dann von zu Hause entfernt. Fiel dir das Jurastudium leicht oder war das dann für dich doch irgendwie eher so ein Kampf?
Also am Anfang habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das weitermachen möchte. So nach einem halben Jahr, ja, war so ein bisschen so
die
Grenze.
Bist du nicht die Erste, die das hier sagt?
Ja, da habe ich so gesagt, so, boah, weiß ich auch nicht, ob das so toll ist. Mir gefielen auch jetzt nicht alle Rechtsbereiche so wunderbar. Also ich habe mich da auch mit so einem Steuerrechtsschein mal rumgequält. Oh. Aber man weiß auch, was man dann nicht machen möchte. Das ist dann der große Unterschied. So. Also das hat mich so überhaupt gar nicht interessiert und fand ich ganz fürchterlich. Wie ich heute auch alles mit Finanzen einfach schrecklich finde. Aber Technik hat mich halt immer schon begeistert. Und die Kombination konnte ich dann tatsächlich auch in Bielefeld finden. Da gab es ja auch dieses Zusatzstudium. Und da kam dann diese Kombination und dann auch die Leidenschaft tatsächlich, dass in dem Bereich ja auch Jura total interessant ist.
Jetzt sagst du schon, dass du dich für die Technik begeistern konntest. Warst du denn auch im Privaten, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast Informatik auch als Kurs in der Oberstufe gehabt, warst du denn auch im Privaten irgendwie eher so IT-nerdig unterwegs oder
wie kann das wäre ich los? Gern, das wäre ich wohl gern gewesen. Ne? Also ich hatte leider einen Hintergrund, der nicht technisch ist von meiner Familie. Das heißt also alles das, was ich so mache und gemacht habe, musste ich mir dann selber verdienen. Und irgendwann kam dann der erste PC aus der Wiedervermarktung von Vinko Nixdorf, den ich mir da gekauft habe. Und da konnte ich dann so ein bisschen mit rumbasteln. Und ansonsten war ich dann bei anderen Kindern unterwegs. Und klar, wir haben da schon gespielt und so von C64 und Atari und genau. Und ich bin so ein bisschen später eingestiegen, weil ich erst mein Geld dazu verdienen musste, um das alles selber zu kaufen.
Verstehe, gut.
Aber wie kann ich mit, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, wie kann ich mir diese Zusatzstudiengänge vorstellen? Ich habe in Köln studiert, das gab es da nicht ansatzweise. Im Gegenteil, so die Inhalte Richtung Online-Recht oder geschweige denn Datenschutz, die wurden sehr, sehr gut versteckt.
Also es war eine ganz minimale kleine Vorlesung zum IT-Recht, schon ganz minimal, also wo es dann schon so um E-Commerce-Ansätze ging und also was so links und rechts ist. Dann gab es aber auch Programmieren, war auch ein Bestandteil. Genau, also in Turbo Pascal damals noch. Also
Ja,
es gab auch
darüber
was
erinnere ich
Technisches.
mich. Ja.
Genau. Das war dieses Zusatzstudium dann. Und das schloss man dann mit Zertifikat. Da gab es dann so eine kleine Abschlussprüfung. Da schloss man dann mit so einem Zertifikat ab. Das waren
Und wie
so,
lange
glaube ich,
ging
vier.
das?
Das waren 2 Semester und ich glaube, es war vier oder 6 Semesterwochenstunden, sowas in dem Umfang. Also ein kleines
Ah ja, okay.
Zusatzstudium.
Ja,
Genau.
immerhin.
Genau dieses andere auch, dieses Wirtschaftszusatzstudium, das war auch so ein Add-on. Also ich war irgendwann fertig, habe gesagt, ich kann aber doch jetzt noch nicht auf die Arbeitswelt zugelassen werden, das ist irgendwie zu früh. Und habe dann gesagt, ich will auch noch mal ein bisschen Spanisch lernen und so. Und dann habe ich dieses Wirtschaftsgeschichte gemacht und ein bisschen Bilanzrecht war dabei und wie gesagt, auch Spanisch und so ein paar Sachen, die mir einfach Spaß gemacht haben. Da habe ich einfach das Jahr noch mal drangehangen und diese 2 Zertifikate gemacht.
Naja.
Ja, sowas finde ich ja grundsätzlich immer super, weil die Zeit, die man dort hat, hat man ja gefühlt nie wieder im Leben. Also aus meiner eigenen Studentenzeit ist es, also jetzt mal so ein bisschen pathetisch formuliert, ne? Als Student kann man zur Not auch mal von 2 Wochen Toastbrot leben. Irgendwann hat man dann natürlich auch Familie und dann kann man solche Sperenzchen dann nicht mehr machen, dass man da irgendwie mal auch mit wenigst Geld durch die Welt kommt. Und wenn man das nicht im Studium macht, dann hat man das wahrscheinlich für den Rest seines Lebens mehr oder weniger verpasst. Da muss man irgendwann anfangen, Geld anzusparen, um sich mal ein Sabbatical leisten zu können. Und das ist schon sicherlich nicht ohne. Aber im Studio passt das eben. Jetzt hast du dann, ich kriege das ja immer so als Außenstehender mit bei den Juristen, irgendwann dein erstes Staatsexamen gemacht. Und da wusstest du dann schon, ich mache das zweite und dann werde ich irgendwann eine Kanzlei gründen und werde selbstständig. Oder wie lief das bei dir?
Also eigentlich wäre ich auch gerne in einem Unternehmen gelandet. Also ich kannte bislang immer nur so Unternehmensarbeit aus der Juristerei, die mir richtig Spaß gemacht hat. Und also später im Referendariat, ich weiß gar nicht, im Studium habe ich das einfach nur so gemacht, weil ich da Spaß an der Sache hatte. Und da wusste ich auch ehrlich gesagt, hatte ich keinen richtigen Plan, was ich dann, also da kommt ja auch noch 2 Jahre Referendariat zur Orientierung, das ist auch ganz gut, glaube ich. So diese Zeit brauchte ich auch ehrlich gesagt noch, um zu wissen, was will ich eigentlich im Leben so machen. Und da in dieser Zeit hat sich das eigentlich erst verfestigt. So, also ich wusste auch nicht, ob ich Anwalt werden wollte, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja keine Vorstellung im Studium davon, außer dass man da 4 Wochen mal Praktikum gemacht hat, ne? Und das fand ich auch ganz interessant. Ja, so, aber das war jetzt nicht so, wo ich sagte, boah, dafür brennt mein Herz, ne? Also es ist eher das Thema, glaube ich.
Okay. Also ich persönlich fand oder finde die Referendariatszeit aus 2 Gründen gut. Zum einen eben, wie du schon sagst, es gibt so ein bisschen Orientierung, ne? Man sieht so mal die verschiedensten Bereiche, wo man rein könnte. Und zum anderen sieht man da mal so als erstes mal so einen Praxisbezug zwischen dem, was man vorher sich theoretisch in den Kopf gekloppt hat und zwischen dem, wie es danach in der Praxis gelebt wird. Das hat mir jedenfalls sehr viel gebracht. Weil ich dann auch die Inhalte viel, viel besser in den Kopf bekommen habe, als sie nur in einem Buch zu lesen. Das hängt mit meinem Lerntyp zusammen. Aber ich finde es deswegen so bemerkenswert, dass es momentan wohl den Trend zu beobachten gibt, dass ganz, ganz viele Juristen sagen, nö, erstes Examen reicht mir, zweites brauche ich gar nicht, ich will gar nicht Anwalt werden oder Richter oder sowas, die dann bewusst sich entscheiden, nee, zweites Examen und Referendariat mache ich gar nicht mehr. Zu meiner, also für mich zumindest war das damals nicht die Frage. Natürlich habe ich dann auch das zweite Examen machen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber
Ja.
heutzutage scheint der Trend irgendwie gegenläufig zu sein. Das finde ich ein bisschen befremdlich.
Ja, ich
Wir
fand's auch
schweifen
zu
ein bisschen
jung.
ab, aber.
Ja, ich fand's auch zu jung, ehrlich gesagt. Du bist da 22, 23, wie gesagt. Also ich war da jetzt mit meinen Scheinen schnell durch und habe mir extra nochmal hingelegt, um zu sagen, also nee, das kann es jetzt ja wohl nicht gewesen sein. Ne? Du bist jetzt irgendwie 22 und sollst jetzt irgendwie auf den Arbeitsmarkt geschmissen werden oder ins Referendariat. Dafür war ich auch überhaupt gar nicht, noch nicht fertig genug. Also so persönlich auch gar nicht. Und das wollte ich auch noch gar nicht. Ich habe ja immer gearbeitet zwischendurch. Also ich hatte eigentlich immer auch eine Berührung und hat auch immer versucht, dann in dem Bereich was zu machen. Also während des Studiums habe ich dann auch an der Fakultät, einer juristischen Fakultät gearbeitet, allerdings nicht im juristischen Bereich, sondern im technischen Bereich. Ich habe da die Benutzerbetreuung gemacht.
Okay,
Genau, und
okay.
dann kriegte man so vom Professor Schwertner mal 5 € zugedrückt, wenn man dann schnell am Platz war und da irgendwie den Drucker wieder an den Start gebracht hat oder neue Festplatte ausgetauscht, was da so anstand, ne?
Ich habe sowas Ähnliches in der Fachschaft gemacht, das,
Ja.
als Hiwi sozusagen, genau. Na, aber ich finde, es müsste viel, viel mehr Praxisbezug in den, in das Jurastudium, in mein Empfinden. Dann könnte man nämlich zum Beispiel solche Zusatzstudiengänge, wie es da bei dir angeboten wurde, auch öfter mal vielleicht dazu anbieten und machen und einfach mal über den Tellerrand hinaus gucken, um dann eben zu sehen, in welchem Bereich will ich denn wirklich, ne? Und wie sieht es denn
Unbedingt.
praktisch aus? Genau.
Das heißt, du warst jetzt quasi immer unterwegs im Bereich der Juristerei und auch der Technik, hast auch irgendwie Support gegeben im Bereich der Technik. Jetzt hattest du dann irgendwann dein zweites Staatsexamen. Dann musstest du dir dann, also natürlich vielleicht auch eine gewisse Entscheidung treffen, will ich irgendwie eher in eine Großkanzlei gehen, will ich von zu Hause weg? Was war quasi so deine Triebfeder, so nach dem zweiten Staatsexamen den ersten Job anzunehmen?
Ja, ich habe ja während des Referendariats, hatten wir gerade schon, wir haben ja so eine kleine gemeinsame Geschichte, hatten wir vorher geschnackt, in der Rechtsabteilung bei einem großen IT-Unternehmen gearbeitet, während des Referendariats die ganze Zeit und habe da auch meine Wahlstation gemacht. Und ja, und danach hieß es dann, was machen wir dann weiter? Und ich habe mich dann auch in Unternehmen beworben. Und habe dann einfach gesehen, also da in so die Stellen, das, was ich haben wollte, hat man mir vielleicht noch nicht zugetraut gehabt. So, ja, ich habe es dann also tatsächlich dann auch mich für Geschäftsführung beworben, weil ich dachte, also ich habe jetzt hier auch ein Unternehmen 2 Jahre kennengelernt und kenne ganz viele Bereiche und weiß schon ganz viel. Das denkt man vielleicht ja damals auch mit 25 so, dass das so ist.
Ja, nie kann man so
Und
viel wie
das,
mit 25.
ja, genau. Und ja, und dann habe ich aber gedacht, ich lerne erst noch mal, ich gucke noch mal in diesen Anwaltsberuf auch mit rein, weil ich kann ja auch da, wir hatten ja auch in der Rechtsabteilung immer externe Anwälte, die wir beauftragt haben. Und das war ganz interessant. Dann dachte ich, das ist auch, die machen ja die gleiche Arbeit dann quasi und werden extern bezahlt und man ist halt in dieser Mühle auch nicht drin. Und das fand ich dann auch wieder interessant und habe mir dann erstmal, ich sag mal, in so einer kleinen Wald- und Wiesenkanzlei ein bisschen Know-how angeschafft, wie funktioniert eine Kanzlei, wie wird das aufgebaut und habe dann relativ schnell gesehen, was ich machen möchte und habe in dieser Phase dann auch mich selbstständig gemacht, den Fachanwaltskurs gemacht, ganz früh sofort. Ja, und mich da erstmal im Raum Paderborn platziert, weil ich dann natürlich auch entsprechende Kontakte einfach hatte schon.
Du sagtest jetzt, du warst in so einer Wald- und Wiesen-Anwaltskanzlei, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, richtig zitiere. Da musstest du dann da wirklich alles machen, also vom
Ja.
Verkehrsunfall über den Familienrechtsstreitigkeiten, Baum über den Zaun gewachsen,
Strafrecht, also
Strafrecht.
geil, genau, also das war, also da war alles mit dabei und habe aber festgestellt, nee, das möchtest du eigentlich nicht machen. Das war sehr arbeitsaufwendig und wie soll ich sagen, also auch nicht alle Bereiche haben mir halt einfach gut gefallen und fand ich interessant und Ja, also spätestens beim Strafrecht habe ich gedacht, um Gottes Willen, ne, jetzt musst du da die Mutter sein für dieses ungezogene Kind, was da ein anderes Kind abgezogen hat. Unter der Brücke habe ich keine Lust drauf. Und habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie, damit möchte ich meine Zeit nicht verbringen. So.
Okay. Und du hast dich dann jetzt auf das IT-Recht ja dann spezialisiert und bist ja dort dann auch Fachanwältin geworden. Aber ich stelle mir das immer so, also jetzt ein bisschen plump gesagt, okay, jetzt trifft man irgendwann die Entscheidung, ich mache mich jetzt als Juristin selbstständig. Das heißt, da hängt jetzt das Türschild, dann schließt man auf, aber damit hat man ja noch keinen Auftrag. Also nur weil da ein Schild hängt, hat man ja noch keinen Mandanten. Wie war das für dich? Musstest du da am Anfang viel Klinken putzen oder konntest du schon auch den ein oder anderen Mandanten irgendwo mitnehmen? Hattest du da schon Beziehungen?
Also es sind so ein paar aus dieser Kanzlei, wo ich erst war, auch mitgegangen, obwohl das, also die dann unbedingt mitgehen wollten, aber da die ja nicht den Schwerpunkt IT-Recht hatten, war das für mich auch nicht alle, also da muss ich sagen, das habe ich dann auch so auslaufen lassen. Also jeder, der wollte, wurde natürlich bedient. Und deswegen war auch am Anfang das Beratungsfeld diverser. Irgendwie muss man ja seine Brötchen verdienen. Ich war ja auch ganz alleine. Und habe dann zunehmend also in diesem Bereich versucht mich zu platzieren durch Vorträge. Also ich habe mich also angeboten, überall also in Netzwerken, die so waren, Vorträge zu halten. Auch kostenlos natürlich damals noch und habe gesagt, also ich habe da Wissen in dem Bereich und ich kann da was den Unternehmen erzählen. Und dann haben sich ziemlich schnell ganz interessante Unternehmen aufgetan, also bei denen ich dann Vorträge halten durfte. Also vom Autohaus erstmal, ne? Wo wir da quasi an so einem Tag mal sprechen durften. Und dann später war ich beim Deutsche Post Marketing Center eigentlich ständig als Speakerin gebucht. So. Und so kam das, und dass die Leute sich dann an erinnert haben, ach, da ist ja mal ein Thema gewesen, da haben wir mal jemanden gehört, die kennt sich damit aus. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da losgelegt habe, gab es ehrlich gesagt in diesem Raum und 50 Kilometer drumherum eigentlich. Also das nächste ist dann Dortmund gewesen, Bielefeld, wo es dann vergleichbare Kollegen oder Kolleginnen gab, die da tätig waren, sodass ich da auch erstmal ganz gut Fuß fassen konnte. Dann so eine Xing-Gruppe gegründet, Unternehmen zusammengebracht. Ja, ich bin, glaube ich, ganz gut so im Netzwerken und das ist mir, glaube ich, hat mir ganz gut getan, auch bei der Existenzgründung, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das ist in der Tat etwas, was man so ein bisschen unterschätzt, ne? Wenn man sich jetzt irgendwie selbstständig machen will und man ist gut in seinem Job, dann reicht das in der Regel nicht, sondern man muss eigentlich auch noch in anderen Bereichen gut sein, ne? Also Selbstvermarktung gehört da sicherlich ganz weit dazu und so ein bisschen auch natürlich mit so einer gewissen Paradoxie. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Carola, am Anfang, als ich mich ja selbstständig gemacht habe damals, war ich ganz schrecklich im Selbstvermarkten. Und irgendwann kann man es und dann braucht man es ja quasi nicht mehr, weil dann hat man ja quasi schon sein Netzwerk und dann hat man möglicherweise auch schon so einen gewissen Auftragsstamm. Das ist ja so ein bisschen strange. So ging es mir zumindestens.
Ja, das ist ähnlich. Also, man muss sich das erstmal erarbeiten, wie gesagt, peu à peu, dass man auch in diesem Bereich, und dann geht das ganz schnell mit Mundpropaganda weiter.
Genau.
Genau.
Und
Aber wie ist das denn dann, also mit den Schwerpunkten Online-Recht, IT-Recht, neue Medien, wie ich das vorhin gesagt habe? Da ist natürlich Datenschutzrecht auch ein Thema, aber in der Zeit, wo du dich selbstständig gemacht hast, da war ja von DSGVO noch nicht die Rede, ne? Und wie kommt man dann zum Schwerpunkt? Kamst du dann wirklich erst so in Richtung DSGVO zu dem Schwerpunkt oder machst du Datenschutz, IT-Sicherheit auch schon was länger, einfach weil du es aus einer Technikperspektive her weißt, wie wichtig das ist?
genau, also ich war immer schon sensibel, was diese Themen anging. Also das fing schon an im Studium, wo dann die Leute sagen, wie ist deine Postleitzahl, wenn du einkaufen gehst? Wo ich gesagt habe, also das möchte ich einfach nicht sagen. Also,
Eins, eins,
also
zwei,
ich war
drei,
immer
vier,
schon sehr,
fünf.
sehr, ja, ich war halt schon immer sehr sensibel, was diese Themen angeht, und habe das immer sehr kritisch hinterfragt. Ich habe tatsächlich in 2007 einem Unternehmen die erste Datenschutzbeauftragung aus den Rippen geleiert, muss man sagen, wo ich gesagt habe, das ist schon wichtig, das müsst ihr machen. Ich hatte das auch, also vorher hatte ich da auch immer schon leichte Berührungspunkte und merkte, das macht mir einfach Spaß, in diesem Feld zu arbeiten, weil es auch interessant ist und auch wichtig ist, finde ich, tatsächlich. Also gibt dem auch so ein bisschen
Ja.
Sinnhaftigkeit.
Aber es war ja dann früher wahrscheinlich immer noch viel dicke Bretter bohren, weil das natürlich niemanden interessiert hat, außer uns jetzt vielleicht. Aber ansonsten war das, glaube ich, schwer, den Unternehmen zu vermitteln, zu sagen, so, dafür müsst ihr jetzt auch noch Geld ausgeben.
Total, total. Also da, wie gesagt, also ich habe das wirklich einem Unternehmen aus den Rippen geleiert, das kann man auch nur sagen, ne? Also ich habe das auch richtig günstig angeboten, habe gesagt, aber das wäre schon wichtig und ihr braucht das auch.
Ja.
Und dann sind wir da so reingerutscht, mehr oder weniger. Und so habe ich das bei vielen Unternehmen dann gemacht, dass ich gesagt habe, aber habt ihr denn da jemanden, der sich da um dieses Thema kümmert? Und dann bin ich da so ein bisschen proaktiv auch tätig gewesen.
Ja, klar.
Sonst wären die auf mich ja nicht gekommen.
Ja. Jetzt hast du ja dann irgendwann deine Kanzlei gehabt und es kamen scheinbar immer mehr und mehr und mehr, mehr Aufträge, sodass du jetzt mittlerweile ein komplettes Team um dich hast. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag jetzt aus? Man, mit einem Team bist du ja nicht nur als Juristin gefragt, sondern auch als geschäftsführende Gesellschafterin gefragt, neue Leute einzustellen, Planungen zu machen. Liegt dir das oder ist das jetzt das notwendige Übel, was man eben machen muss, wenn man...
Also mal so, mal so. Also das mit dem Einstellen finde ich sehr anstrengend. Und aber wenn die Leute dann einmal an Bord sind, mag ich das eigentlich ganz gerne mit Mitarbeitern, den Austausch und dass man so ein bisschen so einen Teamgeist entwickeln kann, das finde ich eigentlich auch schön, wenn man so an einer Sache arbeitet. Das mag ich auch. Und das fördere ich auch gerne. Und die Mitarbeiterinnen, die ich da gerade alle habe, die sind auch schon alle gefühlt ewig an Bord. Es ist natürlich immer mal wieder ein Wechsel und es kommen Auszubildende und es gehen auch mal wieder Leute, aber so, so wie der Stamm so ist, ist immer so eine Handvoll Mitarbeiter, die eigentlich immer da sind und immer bleiben. Und das ist eigentlich schön, dass man da so an einem Strang ziehen kann, finde ich schön.
Jetzt hast du ja deine Kanzlei in Paderborn gegründet, aber irgendwann kam dann der Ruf der weiten, weiten Welt. In deinem Fall Hamburg. Das heißt, du hast dann irgendwann dein Köfferchen gepackt, hast das Türschild nochmal ein zweites Mal in Auftrag gegeben und hast dann in Hamburg noch ein zweites Türschild an irgendeine Bürotür dran geschraubt. Wie können wir uns das irgendwie vorstellen?
Ja, es war so ein bisschen so. Ich habe tatsächlich gesagt, ich will gerne, also persönlich in einer Stadt wohnen, wo es eine U-Bahn gibt oder eine Straßenbahn. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt, wo kann das sein? Und also ich kenne mich halt als Westfälin halt super gut im Rheinland und in dem Bereich gut aus, bin da viel unterwegs gewesen, also vor allen Dingen was privat angeht, wo dass ich gedacht habe, ich brauche irgendwie was Neues. Und dann kam irgendwie als Standort Berlin und Hamburg noch in Betracht. Und nach Berlin ist echt die Strecke nicht so gut. Das muss man, das ist auch einfach pragmatischer Grund gewesen. Berlin ist echt mit dem Auto schlecht zu erreichen aus dem Paderborner Land. Und da habe ich gesagt, nee, oder auch mit dem Zug. Und da habe ich gesagt, nee, also dann wäre das nächste dann Hamburg und das kannte ich halt gar nicht. Und dann bin ich hierhin und habe mir erstmal ein paar Räumlichkeiten angeguckt, habe mit ein paar Kollegen hier gesprochen, die hier tätig waren und habe so ein bisschen den Markt untersucht. Tatsächlich habe so ein bisschen geguckt, wie viel Anwälte in dem Bereich gibt es hier eigentlich noch? Hat man da Möglichkeiten? Und dann habe ich ja, Räumlichkeiten angemietet, ein Schild und eine Theke gekauft. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt auch in Hamburg und habe hier dann auch viel Klinken geputzt und war auf Veranstaltungen, auf der Next zum Beispiel. Oder auf Unternehmertreffen, um hier Fuß zu fassen. Und so ist das dann angelaufen langsam. Genau, und so nach ein, zwei Jahren war das klar, das läuft hier auch gut an. Und habe dann auch meinen ja, Lebensmittelpunkt hierhin verlegt.
Was natürlich, glaube ich, aber in Hamburg deutlich schwieriger gewesen sein dürfte als in Paderborn, weil da die Konkurrenz gefühlt ja dann doch größer ist als, nichts gegen Paderborn, aber dann Paderborn doch dann etwas ländlicher ist und wahrscheinlich nicht so dicht besiedelt an Kollegen, die dann in Konkurrenz sind.
Ja, genau, du hast recht, aber das sind dann tatsächlich, die ITler waren alle in den Großkanzleien. So, und dann bleibt ja noch ein Markt über, der vielleicht nicht sofort in die Großkanzlei möchte. Ich sag mal so, Rechtsanwaltsboutiquen in der kleinen Größe, wie ich es bin oder wie wir das sind, gab es dann halt auch noch nicht so viel, muss man einfach sagen, weil das auch sehr früh war. Und da habe ich, glaube ich, ganz gut Anschluss gefunden.
Cool. Und wie ist das jetzt heute? Ist jetzt der Standort Hamburg größer, der Standort Paderborn größer oder Pari-Pari? Oder wie ist das für euch so gefühlt?
Also das ganze Backoffice ist in Paderborn. Also ich
Ah,
hatte hier
okay.
mal in Hamburg auch Backoffice. Das ist ja zu Corona ein bisschen ausgedünnt worden, so dass wir gesagt haben, also wir haben hier eigentlich nur noch so mehr oder weniger Homeoffice in Hamburg. Und in Paderborn gibt es sozusagen noch den großen Standort mit Besprechungstisch. So, aber wo auch keiner mehr kommt.
Na
Und
gut.
tatsächlich ist das so, wir unterscheiden gar nicht. Also es gibt gar nicht, klar gibt es Unternehmen aus Hamburg und es gibt auch Unternehmen aus Paderborn, die zu uns kommen, aber eigentlich ist es eher eine deutschlandweite Beratung, die unabhängig ist. Ich glaube, dass der Standort in Hamburg auf jeden Fall auch nochmal das Renommee deutschlandweiter durch so ein bisschen erhöht hat. Also dass das so ein Faktor gewesen ist, der sicherlich ganz maßgeblich war.
Das denke ich auf jeden Fall, ja.
Ja.
Jetzt sagtest du deutschlandweit Beratung oder so. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also was liegt denn jetzt, also spöttisch, also muss ja keine Firmennamen nennen, aber was liegt denn so auf deinem Arbeitstisch?
Oh ja, also ich kann ja mal sagen, also das ist jetzt meine letzte Woche vom Urlaub, was ich hier noch habe. Ich habe hier zwei Auskunftsbegehren, die ganz tricky sind, die ich
Oh, schön.
zu beantworten habe, die nicht ohne sind. Ich habe noch auf dem Tisch eine AGB-Beratung für ein IT-Systemhaus. Da habe ich letzte Woche eine Besprechung gehabt. Dann gibt es noch ein etwas größeres To-Do in einer Firma, die gerade übernommen wurde von einem ja, internationalen Investor. Da gibt es auch noch, also da berate ich sozusagen auch, ja, so an der Grenze Datenschutz und IT-Recht, weil es natürlich auch darum geht, dass Daten übertragen werden sollen. Ja, das ist so meine Woche. Ich habe noch ein paar Besprechungen jetzt diese Woche. Es sind alles ja Videokonferenzen in letzter Zeit. Ich habe letztens jemanden mal angerufen in der Firma. Meiner Versicherung hat er gesagt: Huch, ich weiß gar nicht, wie mein Telefon funktioniert. Sie haben mich angerufen. Ich sage so: Ja, ich wollte eigentlich auch echt nur ganz kurz sprechen und nicht erst einen Termin einstellen. Ja.
Ja, man hat das ganz vergessen, dass man auch einfach zum Telefonhörer greifen kann. Ne? Alles schreit immer direkt nach Videokonferenzen und man denkt, ja, greift doch kurz zum Telefonhörer, ist doch kürzer.
Ja,
Genau.
genau. Manchmal ist es wirklich so. Also ich finde es auch manchmal schon ganz anstrengend, dass man für alles, für jede Viertelstunde immer so eine Videobesprechung reinbekommt.
Ja,
Aber
genau.
gut, also der Kunde ist König, ne? Wenn der das wünscht, dann mache ich das natürlich.
Ja,
Ja, klar.
klar. Genau. Und okay, verstehe ich. Also das ist wirklich so dein Arbeitsalltag. Jetzt hast du ja schon gesagt, naja, es gibt durchaus Kunden, die wollen jetzt nicht unbedingt eine Großkanzlei beauftragen. Hat gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen was mit den Tagessätzen zu tun, die in Großkanzleien aufgerufen werden. Aber was ist denn so eine typische Größe von deinen Kunden? Also natürlich gibt es immer Ausreißer nach oben und unten, aber wo
genau.
würdest du dich denn quasi verorten? Nur eine klassische
So.
KMU-Kanzlei?
Ja, klassische KMU-Kanzlei auf jeden Fall. Also wir haben so vom Ein-Mann-Unternehmen bis mehrere hundert Mitarbeiter, zwar in der Beratung, aber das sind die Ausschläge nach unten und oben und das ist schon so in diesem klassischen Mittelfeld, ja, unter 100, 200 Mitarbeiter, so in diesem Bereich. Da berate ich sehr viel.
Genau,
Auch
okay.
viele IT-Unternehmen, also tatsächlich auch viele IT-Unternehmen, das liegt wohl auch daran, dass ich dann auch gleich wirklich Spaß habe, an diesen Themen damit zu arbeiten. Weil es ist dann schon was, wir haben auch so produzierendes Gewerbe, das ist auch ganz interessant. Da gibt es natürlich auch viele interessante Themen, aber ist schon interessant, wenn das Feld, was die dann selber verkaufen, als Leistung eben auch in den IT-Bereich fällt, dann ist es nochmal besonders spannend, finde ich.
Ja. Durch die DSGVO, meine, gibt es ja jetzt seit 5 Jahren, ist ja durchaus so ein bisschen auch was im Markt passiert, auch im positiven Sinne. Ist es denn, wir hatten auch schon das ein oder andere Interview mit Kollegen, die dann zum Beispiel auch beschrieben haben, dass zum Beispiel die Start-up-Szene die Juristen jetzt zum Beispiel deutlich früher mit an Bord holt. Früher war es ja quasi immer, man war der Letzte in der Kette. Wir wollen morgen an den Markt gehen. Guck mal, ob unsere AGBs heute in Ordnung sind, sodass wir morgen an den Markt gehen können. Ist
Habe
das,
ich immer noch.
hast
Habe
du
ich
immer
immer
noch solche
noch.
Gefühle?
Habe ich
Okay.
immer noch.
Hat
Habe
mir
ich immer
nicht
noch. Wo ich
gehofft, dass
sage,
du das sagst.
ja, habe ich immer noch. Muss ich dann immer enttäuschen? Muss ich immer sagen, das ist jetzt mal nicht mal eben so gemacht, ne? Aber passiert natürlich, dass Leuten das einfällt. Aber ich werde, also manchmal sind auch sehr viele dabei. Das ist halt so, wie die Leute arbeiten. Also es gibt so Macher, die machen einfach irgendwas und dann fragen die sich nicht, was sagt der Jurist dazu? Und die Sensibilität ist aber auf jeden Fall gestiegen für diese Themen. Ich würde auch schon sagen, seit Snowden eigentlich. Also da gab es nochmal, also für mich auch gefühlt in der Auftragswelle andere Schwerpunkte auf einmal. Und
Okay.
dann natürlich mit der DSGVO erst recht.
Berätst du denn auch Gründerunternehmen, die jetzt quasi so ein komplett neues, weiß ich nicht, irgendeinen Bereich haben, den sie neu beackern wollen, irgendeine Medizin-Health-App auf den Markt bringen wollen und möglichst früh schon den Kontakt zu einem Juristen suchen, oder hast du das eher selten?
Doch, habe ich auch, ja. Also das, wie gesagt, das mischt sich tatsächlich. Also wir haben das und wir haben aber dann auch so die Mandanten, die größeren Häuser, wo wir dann so einfach einen Rahmenvertrag abschließen und dann rufen die unsere Leistungen ständig im Jahr ab, wenn die irgendwas brauchen. So, das ist auch sehr angenehm. So eine langfristige Zusammenarbeit strebe ich eigentlich immer mit den Unternehmen an. Meine Idee war ja immer, ja, eigentlich wie so eine externe Rechtsabteilung zu agieren. Also vor allen Dingen so schnell. Ich habe ja selber erlebt, dass wenn aus Rechtsabteilungen heraus externe Anwälte eingeschaltet werden, und das ist auch häufig immer noch so, dass die dann sagen, da hört man dann erstmal 8 Wochen nichts von seinem Anwalt, weil so eine Beratung dann hinten rüber kippt. Und der vielleicht noch viel zu viel Fristen gebunden an seinen Verfahren hängt. So. Ja, wir organisieren unsere Tätigkeit mit Tickets tatsächlich. Wir haben so ein Ticketsystem, um dem Herr zu werden. Und da wird nicht nur auf den Fristenkalender geguckt, ne? Also der Blick ist natürlich auch immer da, aber ganz, also da, also so, dass wir jetzt so auf den letzten Tag irgendwie Sachen da bearbeiten müssen, weil dann noch was bei Gericht reinkommt. Das ist nicht zu vermeiden. Das gibt's auch so, dass man dann auf einmal Stress kriegt. Aber in der Regel sollte das vermieden werden. Und ich versuche das dann auch organisatorisch dem entgegenzuwirken. Und diese Unmittelbarkeit halt auch mal eben irgendwie anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt hier mal ein Problem und kann ich da mit der Rechnung und wie mache ich das hier? Oder ich habe hier einen AV-Vertrag oder so. Oder hier habe ich eine Auskunft, dass man da auch einigermaßen zügig reagiert. Das ist mir dann schon wichtig für die Mandanten.
Ja, das,
Diese
das ist ja auch.
Unmittelbarkeit.
Das ist ja auch das, was die Mandanten dann erfahrungsgemäß dann auch erwarten, wenn sie zu einem etwas kleineren Kanzlei gehen, dass sie eben nicht diese schwerfällige, in Anführungsstrichen, der Großkanzlei haben und man gefühlt jeden Tag irgendwie einen anderen Ansprechpartner am Telefon hat, sondern dass man eben da eine gewisse Flexibilität hat. Aber aus dem, was du sagst, schlussfolgere ich jetzt, dass du oder dass ihr überwiegend beratend tätig seid und weniger vor Gericht oder auch
Ja,
viel vor Gericht?
also ja, also ich bin, also das kann man an einer Hand abzählen, wie lange, wann ich vor Gericht bin. Also das ist, und ich versuche das auch ehrlich gesagt zu vermeiden in den Bereich.
Willkommen
Also
im
weil
Club.
ich habe ja ganz im Ernst auch ein paar IT-Verfahren geführt. Das ist einfach nur schrecklich. Also langwierig, unzufriedenstellen, Kosten. Also klar, es gibt so ein paar Sachen, das finde ich ganz schön, wenn man das mal durchsetzen kann und wenn man da mal ein Urteil zu hat oder so. Und wenn man in einem Verfahren direkt reingerufen wird, ist es auch schön, mache ich das auch gerne. Wenn ich so quasi frühzeitig in so ein Projekt reinkomme, versuche ich das irgendwie anders vom Tisch zu bekommen, weil es, glaube ich, wirtschaftlicher ist und der Mandant am Ende zufriedener ist. Ja, also so ein bisschen rechts und links gucken und die Leute nicht einfach ins Verfahren laufen lassen, wie das vielleicht mal so war.
Willkommen im Club.
Ja.
Ja, der Honig geht auch nicht gern vor die Tür. Also im Sinne von, er geht
Das
nicht gern vor Gerichte.
liegt nicht daran, dass ich nicht gern vor die Tür gehe. Das tue ich tatsächlich ganz gerne.
Aber dann gibt es auch noch sowas wie die Technologiewerft, um also jetzt so ein bisschen harten Themenbruch, fast harten Themenbruch hinzulegen. Technologiewerft, wo du Geschäftsführerin bist. Ist das quasi dein ausgelagertes Datenschutzberatungsfeld, wenn ich es mal so
Genau, also ich habe
formulieren
das,
darf?
genau, ich habe so ein, so, ich sag mal so, zu DSGVO-Zeiten so vielleicht 10 Mandate im Datenschutzrecht gehabt, also wo ich wirklich als Datenschutzbeauftragter bestellt war innerhalb der Kanzlei und habe dann gesehen, ah, das ist jetzt, da kann auch mehr kommen und das will ich auch ein bisschen anders bewerben. Und habe dann diese Technologiewerft ins Leben gerufen und da haben wir erstmal die alten Mandate reingeschoben. Und genau, und darüber dann eben entsprechend neue generiert. Und jetzt haben wir so ja, knapp 50 Unternehmen, die wir darüber beraten und begleiten. Und genau, das ist auf jeden Fall ein großes Feld geworden.
Naja, okay. Und dann aber rein Datenschutz, Datensicherheit, dieses Themenfeld.
Genau, das ist rein Datenschutz, Datensicherheit. Die Technologiewerft ist mit Absicht ein bisschen größer aufgestellt von ihrem Themenbereich. Ich bin ja als Jurist immer so ein bisschen auf die freiberufliche Tätigkeit beschränkt. Ich habe damit kein Problem, theoretisch ganze Systeme auch am Ende zu verkaufen. Das tun wir jetzt noch nicht, ne? Aber das kann ich mir vorstellen, dass man da im IT-Bereich eben auch noch mal ein bisschen, also außer der Beratung, noch mehr anbieten könnte. Warum nicht? Das ist
Stichwort
jetzt erstmal offen. Ja, machen
Hinweisgeberschutzmeldestelle
wir
oder
genau.
System oder sowas.
Genau, da haben wir auch ein System eingekauft, was wir verkaufen wieder. Und genau, solche Sachen sind da eben drüber einfacher möglich als jetzt über die Kanzlei.
Verstehe. Gut, hat ja dann im Zweifelsfall auch irgendwann mal rechtliche und steuerrechtliche Gründe, warum man sowas dann
Ja,
irgendwie auch so
unbedingt.
ein
Ja,
bisschen
das ist so
voneinander trennen
gewerbliche
will. Ne?
Tätigkeit. Ja,
Ist man dann
genau.
gewerbesteuerpflichtig und das will man ja nicht auf der kompletten Kanzlei haben und so ein Kram.
Ja, so ist es.
Wunderbar. Ja, mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. So, jetzt beschäftigst du dich jetzt ja nur mit Datenschutz, IT-Sicherheit, IT-Recht schon gefühlt eine kleine Ewigkeit. Aber bleiben wir mal so ein bisschen im Datenschutz, weil das natürlich auch so ein bisschen unser Aufhänger für unsere Sache hier ist, die der Rohrlich und ich hier gemeinsam machen. Ich formuliere die Frage immer so ein bisschen flapsig. Du bist einen Tag Königin von Europa und darfst jetzt im Datenschutzbereich irgendwie alle Gesetze ändern, die du eben an einem Tag geändert kriegst. Spaß beiseite. Aber wo würdest du denn mal sagen, boah, ey, verdammte Axt, da müsste endlich mal jemand was dran ändern, wenn es um den Bereich des Datenschutzes geht?
Ja, da habe ich so zwei große Sachen, die ich ändern würde. Einmal der Punkt, dass auch wenn kleine Unternehmen da tätig sind oder Vereine oder so, die sich eigentlich eher auf andere Sachen konzentrieren sollten, auf Vereinsarbeit oder auf ihr kleines Unternehmen. Und ja, da so die Anforderungen ein bisschen anders wären, obwohl sie das ja faktisch auch sind. In der Praxis wird es ja tatsächlich so gehandhabt, ne, dass alle Unternehmen sich zwar diesen strengen Regeln unterwerfen, aber da die Strukturen wesentlich unkomplexer sind, ist das auch alles weniger komplexer umzusetzen. Allerdings befürchte ich, man kommt also kaum ohne Jurist aus. Das ist aber auch schon beim kleinen Online-Shop so, ne? Also ganz im Ernst, also wenn das Bundesjustizministerium damals schon nicht die richtige Widerrufsbelehrung formulieren kann, weil sie gegen EU-Recht verstößt, wie soll das ein Unternehmer können? Also das ist so die Frage, ob das dann immer so, so gut ist. Andererseits muss man sagen, hat dieses strenge Datenschutzrecht endgültig auch mal zur Sensibilisierung geführt, auch bei kleineren Unternehmen, wo das dann auch so sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und auch Sensibilität nochmal in der Bevölkerung gezeigt, obwohl wir ja, wir Deutschen, sage ich mal so, so auf diesem Bereich schon sehr sensibel sind, was das angeht, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und dann finde ich es auch nochmal sehr kompliziert, was so ja, Daten. Austausch innerhalb von Firmenstrukturen. Also wenn es dann also um ganz klein-klein geht, finde ich ein bisschen kompliziert geregelt und schlecht geregelt. Und wenn es dann im ganz großen Bereich wird, wird es auch schon wieder sehr unhandhabbar. und sehr kompliziert durch diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man da zusammenarbeitet und zusammenarbeiten könnte. Und auch in dem Bereich ist es sehr, sehr komplex. Ja, mein Gott, und eine Datenschutzfolgeabschätzung, ne? Das ist halt auch so ein Thema für sich, ne? Ob das dann, ich bin ja schon mal froh, wenn da irgendjemand sagt, also nicht für jedes Office 365 muss eine kleine Handwerksfirma eine Datenschutzfolgeabschätzung machen, ne? Aber wenn man streng genommen sehen würde, sind die beide Firmen sozusagen gleich zu behandeln. Ob ich jetzt 2 Millionen umsetze oder eben nur 100.000, ne?
Ja, in der
Das ist.
Tat. Ja.
Also es hat schon, natürlich hat die DSGVO zu mehr Sensibilität geführt bei Privatpersonen und bei Unternehmen, aber es hat nach meiner Erfahrung nicht dazu geführt, dass jetzt alle mit großer Freude dieses Thema angehen, sondern es sind immer noch ganz viele dabei, die sagen, ich weiß, dass ich den Quatsch beachten muss, aber naja gut, ne, wenn es sich
Ja,
irgendwie nicht
das hast du
vermeiden
aber
lässt.
immer, ne? Das hast du immer. Das hast du auch selbst. Ich meine, Arbeitssicherheit, wie wichtig ist das, ne? Arbeitssicherheit. Also da geht es ja um Gesundheit am Arbeitsplatz und auch das ist eine Pflichtveranstaltung für die Leute. So, das ist so, ach, ich kann damit leben, dass man das, dass nicht jeder mit Spaß dabei ist. Und aber es gibt auch immer wieder Leute und auch Ansprechpartner. Ich bin da auch ganz dankbar tatsächlich. Also es werden auch immer mehr, die da auch Spaß haben und das auch entsprechend ernst nehmen. Also vorher wurde man ja total spinnert angeguckt, wie ich brauche einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ja, braucht ihr schon seit 2010, Entschuldigung.
Ja, genau.
Und dann, ja, aber das macht doch keiner. Genau, und das ist das Problem. Es macht doch keiner, es kommt keiner hinterher und dann ist es irgendwie uninteressant. Und deswegen ist es schon gut, dass das ernst genommen wird. Aber es ist halt auch viel fürs Papier, für die Dokumentation. Aber am Ende ist es, glaube ich, schon, dass es einen Erfolg bringt im Unternehmen, dass man da weiß, was die rechte und die linke Hand tut.
Ich sage ja immer, der schöne Nebeneffekt ist ja dann, dass man auch viel für die eigene IT-Sicherheit, für alle Daten quasi macht, ne? Auch Geschäftsgeheimnisse etc. werden dadurch ja nun auch besser geschützt. Und für das ganze Thema wird man mehr sensibilisiert. Insofern müsste man, glaube ich, mehr dann auch auf diese, in Anführungsstrichen, Randerscheinung dann mal schauen. Dann sehen das viele viel schneller ein. Da sagen, ah ja, dann klar, ne? Dann sind meine Geschäftsgeheimnisse eben auch besser geschützt.
Ja, ich bin da auch immer sehr genervt von, wenn da Sachen nur fürs Papier gemacht werden, nur für den Aktenordner gemacht werden. Umgekehrt, also es gibt so eine Anekdote, ob sie stimmt, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, die Band Metallica, wenn die irgendwo an so einen Standort irgendwo ein Konzert geben, dann gibt es natürlich irgendwie so ein riesen Pamphlet, was irgendwie alles gemacht werden muss, ne? Wie leistungsstark die Boxen sein müssen, wie das dieses, jenes und welches. Und dass die, das, na, und unter anderem gibt es natürlich auch eine Anweisung, was in der Umkleidekabine von den Künstlern alles zu sein hat. Und da steht irgendwie drin, dass die nur blaue M&Ms in ihrer Umkleidekabine haben wollen, ne? Also so eine typische Spinnerei könnte man auf den ersten Blick glauben von irgendwelchen abgehobenen Künstlern. Aber die sagen, nein, wir haben das irgendwann mal da reingeschrieben, weil wir kommen in die Kabine rein und wir wissen, wenn da nur blaue M&Ms sind, dann haben die das gelesen, was wir denen geschrieben haben. Wenn wir da bunte M&Ms finden, dann wissen wir, die haben nicht gelesen, was wir denen im Vorfeld geschrieben haben. Dann müssen wir quasi mehr machen, in Anführungszeichen. Und so habe ich das im Datenschutzbereich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ne? Damit man so die wichtigen Dinge gemacht hat, müssen eben auch dann die unwichtigen Dinge dokumentiert werden, auch wenn es nervig ist.
Ich weiß jetzt, was ich demnächst in die AV-Verträge
Ja, super, oder? Blaue
reinschreibe.
M&Ms, ne? Und das liest kein Mensch.
So, Genau, wenn man
ne?
dann merkt, man kriegt dann so eine blöde Nachfrage, wie blaue M&Ms. Ah, Sie haben
Ja,
den Vertrag
Sie haben
gelesen.
den Vertrag gelesen, ne?
Sehr schön.
Ja, also.
Ja. Zum Abschluss aber wollte ich meine Frage auch noch
Ja, genau.
droppen. Und zwar, dein Lebens- und Berufsweg hat dich ja relativ geradlinig in den Datenschutz, in IT-Sicherheit etc. reingebracht, weil du auch immer schon so technikaffin warst. Was würdest du denn, oder hast du einen Tipp für Menschen, die sagen, ich will jetzt irgendwie auch in dem Bereich tätig werden, ich weiß aber nicht genau, was kann man da machen, wie kann ich mich am besten aufstellen, damit ich da gut Fuß fasse etc. Nicht unbedingt als Einzelanwältin, aber so generell, hättest du da einen Tipp für Menschen, die so noch auf ihrem Ausbildungs- und Lebensweg sind?
Ja, ich glaube auf jeden Fall Sachen machen, die einem Spaß machen. Ich glaube, das ist wichtig. Also, dass man, also das ist ja so, wenn du in dem Bereich tätig bist, da kommt so viel Neues und ich finde das alles mega spannend zu verfolgen und dadurch bleibt man automatisch rechtlich auch am Ball. Also, weil es so viel technische Neuerungen gibt und das einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, wenn man das so ein bisschen mitnehmen kann, diese Leidenschaft für ein Thema und das einfach mit in den Beruf nehmen kann, dann ist das ideal. Aber das können halt auch nicht alle Menschen, das muss man auch einfach sagen, ne? Nicht,
Das stimmt.
also ich, und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das so geradlinig war. Also ich, so, das ist ja nie so geplant gewesen. Ich habe das einfach immer versucht, in diese Richtung auch offensichtlich zu lenken und was zu machen in dem Bereich, was mir Spaß macht. Und am Ende bin ich dann hier gelandet, wo ich dann ja auch ganz glücklich damit bin. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, dass man ein Interesse für ein Thema hat. Das
Ja,
ist, glaube
also im Vergleich zu vielen anderen unserer Interviewpartner ist dein Lebensweg sehr geradlinig. Wir
ich.
hatten hier schon den Kollegen Schwenke zum Beispiel, der erstmal beim Finanzamt war und so weiter. Also da gibt es dann doch die deutlicheren Schwenker nach links und rechts.
Ja,
Insofern meinte ich
zumindest.
das, ne,
Ja,
relativ
das stimmt.
geradlinig. Zumindest auf dem Papier muss man ja auch immer dazu sagen, wie
Auf
der Weg,
Papier ganz
ne?
genau.
Weil ich weiß ja gar nicht, wie es ansonsten noch so im Alltag war.
Also so
Genau,
viel mehr
aber.
konnte ich daneben jetzt nicht machen, aber so, dann ist irgendwann ist die Zeit dann auch zu Ende, ne?
Ja.
Aber ja, Finanzamt, das wäre mir zum Beispiel jetzt nicht passiert, das ist richtig.
Nee, alles, aber nicht das Finanzamt, das stimmt. Nein, aber ich glaube, die Interviewreihe zeigt dir hier auch wieder ein weiteres Mal, dass es eben auch in dem relativ engen Feld Datenschutz, Datensicherheit, trotzdem immer viele Nischen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Und wenn man nicht so technikaffin ist, dann kann man trotzdem hier tätig werden, sozusagen,
Ja.
und da auch seinen Fuß fassen. Und dann beschäftigt man sich eben dann vielleicht eher mit der Dokumentation oder andersrum. Insofern gibt es da doch auch ein buntes Themenfeld und einen bunten Arbeitstag, wie du ja eben auch so schön beschrieben hast.
Ja, genau. Also ich habe morgen zum Beispiel auch noch mal wieder bei dem Kollegen eine Podcast-Aufnahme. Also wie gesagt, die Woche ist bunt, genau. Die Woche
Schöne
ist bunt.
Grüße.
Ja,
Das ist
danke, danke,
schön.
werde ich bestellen.
Das ist schön. Ja, bunte Wochen, das ist auch das, was, glaube ich, den Herrn Rohrlich und mich irgendwie am Arbeiten hält. Ich glaube, so ein 9-to-5-Job in der Versicherung, jeden Tag irgendwie Sachstandsbearbeitung, das wäre, glaube ich, für keinen von uns etwas. Aber so kann ja jeder irgendwie sich so seinen Weg suchen. Wunderbar. Ja, damit sind wir dann aber auch langsam, aber sicher hier auf der Zielgeraden von unserem heutigen Interview. Vielen, vielen Dank, liebe Carola, dass du dir heute die Zeit für uns
Vielen
genommen hast und ein bisschen einen Einblick in dein Leben, in deine Arbeitswelt gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Falls ja, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann seid doch bitte so nett und abonniert ihn. Das freut den YouTube-Algorithmus und letztendlich natürlich auch uns. Und ansonsten verabschieden wir uns bei euch auf das Allerherzlichste. Und Carola, du darfst, wenn du möchtest, das Schlusswort sprechen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung
Kein
und für
Wunder.
das Interesse. Ich hoffe, ja, dass ich euch einen Einblick geben konnte, wie es bei mir so täglich abgeht und was mich so bewegt. Und ja, hoffe, dass ihr auf dem Kanal noch viele schöne Interviews führen könnt.
Bestimmt.
Hoffen wir auch.
Danke
Ja.
dir und dann verabschieden wir uns
Danke.
bei euch aufs Allerherzlichste. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Bis
Tschüss.
dann, tschüss.